Wenn du nicht weißt, was dich blockiert, dann kannst du auch nicht die Blockaden lösen.
Contalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Contalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. Heute bin ich sehr froh, dass der Podcast online stattfindet. Das heißt mittels einer Zoom-Konferenz, weil ich sonst bei der Person, die ich gleich vorstelle, ein bisschen Sorgen hätte, dass die mich am Ende des Tages doch überzeugt, noch ins kalte Wasser, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, zu springen. Aber da haben wir durch die virtuelle Welt genügend Sicherheitsabstand. Herzlich willkommen, Denise Kayadel.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich muss ja gestehen, wir sind ja unter uns hier im Podcast, deshalb kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hoffe, ich verrate keine Geheimnisse, wenn ich sage, dass du vor 15 Jahren, so lange ist schon her, mich mal angefragt hattest im Rahmen deiner, ich weiß gar nicht, war das eine Diplomarbeit damals noch? Gab es das? Oder Bachelor?
Masterarbeit,
mea maxima culpa. Eine Masterarbeit, ja. Angefragt hat es, ob ich ein Interview geben könnte, ob ich da als Experte zur Verfügung stehe, habe ich ja gesagt. Hilf mir nochmal, welches Thema war das damals?
Ja, das war Top 10 Probleme, die deutsche Expats in der Türkei haben, in der türkischen Kultur. Darüber habe ich dann auch sogar dann meine Masterarbeit als Buch veröffentlicht. Ja, also wenn es deutsche Expats gibt, die in der Türkei sich bewegen, dann ist das Buch immer noch relevant. Und als Vergleichsgruppe habe ich dann deutsche Manager in Deutschland interviewt anhand so einer Critical Incidence Methode, ja, also so Top 10 Probleme herausgefunden, was ist wichtig, was ist dringlich, und da sind wir genauso direkt in kritische Themen reingerutscht in diesem Interview, ja.
Super. Und seitdem hatten wir uns immer irgendwie so ein bisschen im Auge. Ich muss gestehen, ich habe deinen Werdegang ehrlich gesagt mit höchstem Respekt verfolgt, weil du auch einige Dinge gemacht hast, die ich mir selber, wie soll ich sagen, jetzt so nicht zuschreiben würde. Aber machen wir es mal der Reihe nach. Vielleicht, weil doch deine Vita, zumindest für mich als Externer, gar nicht so einfach zu rekonstruieren ist, würde ich dich doch bitten, dass du dich noch mal kurz ein bisschen vorstellst und uns mal ein bisschen mitnimmst auf deine Reise out of the comfort zone.
Sehr gerne. Ich bin Denise Kayadelen, in Frankfurt, Deutschland, geboren, aufgewachsen. Meine Familie kommt ursprünglich aus der Türkei. Mit 11 bin ich auch in der Tat von Frankfurt nach Istanbul gezogen, habe 10 Jahre auch in der Türkei gelebt und fand es immer eine Bereicherung, diese kulturelle Vielfalt zu haben. Und fürs Studium bin ich dann wieder nach Bochum gezogen und habe an der Ruhr-Uni Bochum studiert. Da haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Ich habe Psychologie studiert und bin spezialisiert im Bereich Wirtschaftspsychologie, Coaching, Training, ja, Change Management, Talent Management. Und seitdem arbeite ich auch 15 Jahre in der Unternehmensberatung. Zuletzt war ich bei Ernst & Young Senior Managerin, habe die Talent Management Abteilung, Consulting Abteilung geleitet in der Schweiz, in Zürich. Aber viele kennen mich in der Presse zumindest über meine sportlichen Aktivitäten, weil ich bin leidenschaftliche Schwimmerin. Mittlerweile kann ich sagen, Guinness-Weltrekordhalterin.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Sechsfache Eisweltmeisterin, also im Eisschwimmen bin ich sechsfache Weltmeisterin geworden. Und Eisschwimmen heißt unter 5 Grad, also wirklich in der Kälte. Und ein Fun-Fact oder ein Fact von mir ist halt, dass Kälte meine größte Angstzone war. Und ich habe meine größte Angstzone aufgrund dessen, weil ich vor 20 Jahren Hypothermie erlitten habe in einem Wettkampf, hatte ich halt echt ein Traumata mit der Kälte und Kaltwasser. Und ich habe jahrelang nichts mit Kaltwasser getan. Also ich war eine typische Warmduscherin. Dadurch aber, dass ich
Psychologin
bin. Genau, ich glaube, die hier zuhören, sind typische Warmduscher auch. Ich genieße es immer noch. Aber ich glaube, nach Jahren und Jahren kam so meine innere Psychologin ins Spiel. Und dann habe ich mich entschieden, mich mehr außerhalb der Komfortzone zu wagen. Und ein zweites Psychologiestudium hat sich für mich die Türen geöffnet. Kaltwasser wurde mein neues Studium. Ich musste alles, was ich in der Theorie schön gelernt habe, in die Praxis wirklich im wahrsten Sinn des Wortes umsetzen und ins kalte Wasser springen. Warum habe ich das nach all den Jahren gemacht? Weil als Kind war mein Traum, als Schwimmerin, Leistungsschwimmerin, Ärmelkanal zu überqueren. Und Ärmelkanal ist halt kalt und es dauert halt stundenlang. Und ja, nach Jahren habe ich einen Kumpel getroffen, der gesagt hat, lass uns das als Staffel machen. Du brauchst das nicht alleine machen. Und das war so meine erste Motivation, wie ich ins kalte Wasser mich gewagt habe. Und das hat mich so krass inspiriert, dass ich mittlerweile Bestseller-Autorin bin von dem Buch Raus aus der Komfortzone. Gibt es mittlerweile in 3 Sprachen, Deutsch, Englisch und Türkisch.
Cool.
So kurz über mich.
Also das ist echt so beeindruckend, dass ich jetzt mal versuche, das ein bisschen zu ordnen. Also Wenn ich das richtig verstehe, warst du quasi bis zum Psychologiestudium sozusagen eigentlich noch so, wie man sich das üblicherweise so in der Berufsbiografie vorstellt, in Anführungszeichen. Bist danach dann zu einer Wirtschaftsprüfung gegangen, bist dort eingestiegen und parallel hat sich irgendwie aus diesem Thema Hobby dann was entwickelt. Kann man das so formulieren? Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Genau. Es war immer ein Hobby, es war immer eine Leidenschaft. Und was ist passiert nach all den Jahren? Ich hatte immer das Gefühl, irgendwie muss ich das verbinden. Ich vergesse nie meinen ersten Job in Stuttgart. Ich habe in der Unternehmensberatung angefangen. Und damals, mein damaliger Chef, den habe ich sehr geschätzt. Aber er hat gesagt, Denise, wenn du Unternehmensberaterin sein willst, erfolgreich sein willst, kannst du Leistungsschwimmen vergessen. Also du kannst keine erfolgreiche Unternehmensberaterin sein und erfolgreiche Leistungsschwimmerin. Das kannst du vergessen. Also du musst dich jetzt für eins entscheiden. Und natürlich, ich wollte Geld verdienen. Ich wollte mit meiner Karriere starten. Und dann war ich so unter seinem Einfluss, dass ich sogar aufgehört habe mit Schwimmen. Leistungsschwimmen war nur noch in so einem ganz normalen 0815-Gym. Habe ein, zwei, dreimal die Tage Gym gemacht oder laufen gegangen. Also Sport war immer meine Leidenschaft, aber ich habe halt Leistungsschwimmen aufgehört. Und nach 2, 3 Jahren habe ich gedacht, nein, das ist Teil von mir. Ich kann das doch nicht ignorieren. Das ist Teil von mir und wenn ich auch mich vorstelle, auch beruflich, ist es ja legitim, das zu sagen. Also warum verstecken wir uns als Mensch, ja? So, und irgendwann hatte ich so eine Ernüchterung und habe dann wieder angefangen mit Leistungsschwimmen. Und das Gefühl aber war da so nach dem Motto, ja, mein Leistungsschwimmen ist separat, mein Job ist separat und ich habe so multiple Persönlichkeiten, ja, fast wie Schizophrenie. Und irgendwann hatte ich so das Bedürfnis, wie kann ich das denn verbinden? Und in der Tat, nach all den Jahren war ich dann als Expert in Südafrika, in Johannesburg. Das war in 2020, glaube ich, so um den Dreh. Und ich war 2 Monate in Südafrika. Da habe ich schon angefangen mit Kaltwassertrainings, Ärmelkanalstaffel geschwommen, sogar Nordkanalstaffel geschwommen. Und in Südafrika habe ich gefragt, ja, was kann man denn da tolles, abenteuerreiches schwimmen? Da haben die gesagt, ja, da kannst du von Robben Island nach Cape Town schwimmen. Aber da gibt's große weiße Haie. Und ich so, oh wow, okay, ich wage es, ich tue das. Wenn andere das überlebt haben, kann ich es wahrscheinlich auch überleben.
Du liebes
bisschen. Risikomanagement betrieben, Statistiken angeschaut, die besten Schwimmer und Trainer gefunden. Und danach, eine Woche später, nachdem ich geschwommen bin, kam Lockdown, die Krise, ja. Und auf einmal saß ich da in Johannesburg, eines der gefährlichsten Städte der Welt. Wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. 3, 4 Tage Depression, Frustration. Ja. Ich als Expert hätte mir schöne Safari-Touren und so gewünscht in meiner Freizeit und schöne Projekte, statt da zu sitzen und zu sagen, so, ich habe jetzt Pflichturlaub, in Anführungsstrichen, ich darf noch nicht mal im Garten spazieren gehen und Sport machen. Ja, und dann habe ich gesagt, so, das ist jetzt der Punkt. Ich muss diese Frust in eine kreative Energie umwandeln. Und mein Traum, was immer irgendwo geschwebt hat, war, ein Buch zu schreiben. Und als ich mit Kaltwassertrainings angefangen habe, das hat mich so motiviert, inspiriert, dass ich angefangen habe, einen Blogpost zu schreiben, outofourcomfortzone.com. Da habe ich all meine Kaltwassererfahrungen reflektiert, mit Psychologie kombiniert, gesagt, was sind denn meine limitierenden Gedanken, was sind meine Ängste, was hat mir gut getan. Ich habe mit Atemübungen angefangen und so. Und ich habe das alles in diesem Blogpost geteilt. Und Leute haben das geschätzt, weil die gesagt haben, oh wow, die fängt von Null an, sogar von Minus, von Traumata. Und sie entwickelt, transformiert sich wirklich. Und dann habe ich mich entschieden, in diesem Lockdown, also in dieser Krisenphase, zu sagen, okay, ich kann nicht zurück nach Deutschland, meine Familie, meine Freunde, alle weit weg, ich bin komplett alleine, was soll ich tun? Ja, und dann habe ich angefangen, mein Buch zu schreiben, Out of Comfort Zone. Und auf einmal hat alles so Klick gemacht, also alles so Sinn gemacht in diesem Buch. Psychologie, Sport, Business, Theorie, Praxis, ich konnte alles verknüpfen und alles auch mit der Welt teilen. Und so hat sich eigentlich die Tür geöffnet, ja, meine Schwimmerfahrungen, meine Erkenntnisse aus Extremsport auch im Business zu teilen. Und ich habe immer mehr und immer mehr Anfragen bekommen, inspirative Reden, in Workshops, in Events, in Trainee-Programmen, was auch immer. Und das hat halt eine ganz neue Tür eröffnet. Auf einmal konnte ich halt meine Schwimmerfahrungen auch im Business nutzen und Menschen damit inspirieren.
Er ist recht beeindruckend. Ich versuche es nochmal so ein bisschen für mich zu sortieren. Das heißt, du warst schon immer Schwimmerin, wahrscheinlich von klein auf, wenn ich das so richtig sehe und höre. Und war das dann in Südafrika so der erste Moment, wo du so ein bisschen in Danger, also in gefährliche Situationen gehst? Wenn ich mir vorstelle, ich gehe in Gewässer, wo einfach wissentlich weiße Haie drin sind, Also echt Respekt. War das so der erste Moment, wo du dich so richtig überwinden musstest? Oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, die Kälte war meine größte Überwindung. Und dann kam ja nicht nur die Kälte, sondern noch diese Haie. Und ich hatte halt natürlich Angst, weil es ist Angst zur Ungewissheit. Also hier viele, die uns zuhören, die haben wahrscheinlich andere Ängste wie AI, Disruption, ne? Wie geht die Zukunft weiter? Also es sind halt Unsicherheiten, viele Fragezeichen, wenig Antworten.
Ja.
Und ja, da habe ich mich halt auch so gefühlt und gedacht, okay, nur 2-3% Risiko von einem weißen Hai attackiert zu werden, hat mich dann wahnsinnig gemacht in dem Moment. Und als ich dann da war und vom Boot ins Wasser springen musste, also im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser springen musste, hatte ich sogar so wie eine Panikattacke, Schnappatmung und hatte gesagt, ich bin gerade in einem wildfremden Land mit wildfremden Leuten, denen ich auf einmal vertrauen muss. Ja, was soll ich tun? Was soll ich machen? Und da hat aber der Captain gesagt, Denise, it's time to have faith. Just breathe in, breathe out and have faith. Also alle Risikomaßnahmen wurden gemacht, ja. Ich hatte so ein Shark Band, also gegen Sharks gibt es so, was du an deinem Fuß packen kannst. Sowas hatte ich. Ich hatte einen besten Schwimmer, der schon 104 Mal das überquert hat. Das heißt, ich habe gedacht, wenn er das 104 Mal überlebt hat, überlebe ich es auch.
Okay.
Ich hatte einen Captain, ein Boot. Da hatten die so ein Magnetteil. Anscheinend mögen Sharks keine Magnete. Ja, also alles wurde vorbereitet. Ich hatte mich mental vorbereitet, körperlich vorbereitet. Das heißt, wenn du alles vorbereitest und alles tust, was in deiner Macht ist, dann ist der Punkt erreicht, wo du einfach ins kalte Wasser springst. Und was dir den letzten Kick gibt, ist halt, es geht vielleicht ein bisschen auch in die spirituelle Richtung, aber es ist halt Zuversicht haben, Vertrauen.
Mhm.
Zuversicht haben, dass es irgendwie gut wird. Ja, also, weil ich hätte nichts mehr anders besser vorbereiten machen können. Aber was mir geholfen hat, mit meinen Ängsten umzugehen, und ich denke, das könnte auch vielen Führungskräften helfen, weil das habe ich auch in meiner Consulting-Beratungszeit immer wieder genutzt, Meditation. Fokus. Wir können viel, viel mehr, als wir denken. Und unser Gehirn können wir positiv nutzen, aber unser Gehirn bringt uns auch manchmal ins Negative. Unsere limitierenden Gedanken.
Ja.
Und die können wir selber transformieren in die positive Richtung, indem wir mehr Zuversicht haben, mehr sagen, ja, ich gebe alles, was ich kann und alles, was ich nicht mehr kontrollieren kann, lasse ich einfach los. Und dann ist man viel, viel freier, wenn man loslässt und nicht mit diesen Ängsten, Gedanken, Anxieties lebt. Weil wäre ich jetzt da durch meine Angst blockiert gewesen, hätte ich nicht diesen Kick von dem Captain, der sagt, have faith, wäre ich nicht ins kalte Wasser gesprungen.
Das glaube ich.
Seht ihr, ich habe es überlebt. Also ich bin hier und habe alle.
Ja, Gott sei Dank.
Beine und Füße noch da.
Okay, wie kalt war denn das Wasser und wie weit musstest du da schwimmen? Also wie lange hat das gedauert? Wie viel Meter oder Kilometer? Bei dir traue ich alles zu. Deshalb frage ich mal so, war das denn?
Wassertemperatur war 12 Grad und 15 Kilometer Strecke.
15 Kilometer?
3 Stunden grob. Ja, 3 Stunden war ich im Wasser, in diesem kalten Wasser. Ich habe alle 30 Minuten warme Kohlenhydrate-Shakes bekommen, damit ich mich noch warm halten kann. Also es waren warme Shakes. Und ja, da muss man halt wissen, was braucht mein Körper, was braucht mein Geist? Ich wusste, mein Geist braucht jemanden, einen Sparring-Partner. Das kann man ja auch im Business übertragen, ja. Ich wusste, alleine schaffe ich das nicht. Vielleicht hätte ich es geschafft, aber ich brauche jemanden, der erfahrener ist, der ein Experte ist, der local ist. Weil ich komme aus Deutschland, aus Südafrika, ich kenne mich ja gar nicht aus. Das heißt, ich habe mir ein Support-System aufgebaut. Ich habe den besten Sparring-Partner gesucht, den ich finden konnte. Der hat es mit mir 105. Mal gemacht. Er ist jetzt der Weltrekordholder. Und das sind so Themen, das hat mir natürlich geholfen, das zu meistern am Ende.
Spannend. Vielleicht nochmal so ein bisschen bei dieser Erfahrung verharrend. Ja, also Südafrika war das eine. Das andere, was ich so mitbekommen habe, war das Thema quasi Überqueren des Ärmelkanals. Ist für einen Normalsterblichen wie mich irgendwie auch so ein Ding, wo man so denkt, aha, wie soll das denn gehen? Vielleicht kannst du da nochmal so erzählen, wie macht man denn sowas? Wie lange dauert das? Wie weit ist das eigentlich? Weiß ich gar nicht auswendig.
Ja.
Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf deine Reise.
Ja, Ärmelkanal war mein Kindestraum. Es ist so wie Mount Everest besteigen, ja, für die Schwimmer. Warum wird es mit Mount Everest verglichen? Weil du weißt nie, wann du startest. Es gibt Ebbe und Flut, deswegen weißt du halt nie, wann der beste Zeitpunkt ist, an welchem Tag du startest, welche Uhrzeit du startest. Du fliegst dahin, 10-Tage-Slot und du wartest einfach und wartest, wann der beste Moment ist. Und ich wurde ganz spontan einen Tag vorher eingeladen am Slot, wo mein Slot fast Ende gehen würde. Es ist 16, 17 Grad. Also man kann sich das vorstellen, ein Schwimmbad ist so 14, 24, 26, 28 Grad, ja. Und da ist es 16, 17 Grad. Du darfst nicht das Boot anfassen, keinen Captain anfassen. Du darfst nur eine Badekappe und einen Badeanzug anziehen. Das heißt, überhaupt keine weiteren Hilfsmittel, die dich aufwärmen. Und es ist ein Solo-Swim. Das heißt, es dauert so 14, 13, 15 Stunden und du weißt nicht, wie lange das dauert. Und für mich, das war immer so mein Kindestraum, als ehrgeizige Leistungsschwimmerin zu sagen, oh wow, irgendwann möchte ich das schaffen.
Wenn ich da mal kurz einhaken, wieso war das denn dein Kindheitstraum? Was ist denn passiert, dass du gesagt hast, das ist mein Kindheitstraum?
Ich habe in der Tat die erste türkische Frau im Fernseher gesehen, die das gemeistert hat. Und das hat mich so inspiriert, da habe ich gesagt, wow, das will ich irgendwann, wenn ich groß bin, irgendwann auch schaffen. Es hat mich einfach inspiriert. Ich glaube, es inspiriert mich Menschen, die so Vorbilder sind, die so Pioniere sind, die was wagen, ja, und nicht nur in der Komfortzone sind. Das hat mich schon von Kindheit immer wieder interessiert. Ich glaube, deswegen habe ich auch Psychologie studiert, weil es mich gereizt hat. Warum haben wir als Mensch Angst? Warum begrenzen wir uns? Was sind unsere wahren Potenziale? Wie können wir das weiter entfalten? Ja, und ich glaube, das war dann so ein guter Kanal im Wasser, das zu experimentieren, zu testen, weil Wasser lügt nicht, ja. Im Business kannst du noch Dinge faken oder so tun, als ob du was weißt oder einfach schweigen, dann weiß niemand, ob du das kennst oder nicht kennst. Du hast natürlich KPIs, aber du hast mehr Zeit, diese KPIs zu erreichen und so. Aber im Wasser, da geht es um Millisekunden, um Sekunden. Da kannst du das einfach nicht faken und du hast direkte Ergebnisse, direkte Resultate, Erfolg oder Misserfolg. Bist schneller oder langsamer. Und ich glaube, das war für mich so ein Tool, wo ich ein bisschen Psychologie und Selbstverwirklichung im Wasser dann mich gefunden habe. Das heißt, vielleicht die jetzt zuhören, die denken, ja, kaltes Wasser ist nicht meins, Schwimmen ist nicht meins. Aber jeder hat so seins. Und jeder hat so seinen Weg zu Selbstverwirklichung. Vielleicht singt der eine, vielleicht geht der andere auch gerne auf die Berge, vielleicht meditiert der eine. Oder jemand kocht und fühlt da die Selbstverwirklichung. Es kann alles Mögliche sein. Es muss nicht unbedingt jetzt Wasser sein, aber für mich ist Wasser eine Analogie Richtung Selbstverwirklichung. Und ja, so hat es gestartet, dieser Traum. Aber nach meiner Hypothermie-Erfahrung habe ich dann die ganzen limitierenden Gedanken aufgebaut. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich kann nicht mit der Kälte umgehen. Alle anderen schaffen es besser, ich nicht. Bis hin, dass ich halt die typische Warmduscherin war. Also Kaltwasser war für mich eine negative Assoziation. Mhm. Und nach 10 Jahren kam ein Kumpel, der wusste, dass ich diesen Traum habe und hat gesagt, Denise, lass uns das als Staffel machen. 4-Mann-Team. Und das heißt, du schwimmst 1 Stunde, 3 Stunden bist du auf dem Boot, wärmst dich auf, unterstützt deine Teammitglieder. Dann bist du wieder 1 Stunde im Wasser. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein realistisches Ziel. Also das ist jetzt kein überforderndes Ziel, ein realistisches Ziel, aber natürlich immer noch ambitioniert, weil am Endeffekt muss ich ins kalte Wasser rein. Und so hat es gestartet. Ich habe dann angefangen mit Meditationsübungen, Atemübungen, weil ich habe festgestellt, nur meinen Körper zu pushen, zu zwingen, ins kalte Wasser zu gehen, bringt nichts. Also man muss erstmal sich mental, gedanklich vorbereiten, emotional vorbereiten, seelisch vorbereiten, Step by Step. Und wenn ich sage Schritt für Schritt, ich habe mit kalt duschen erstmal angefangen. Das war mein Highlight des Tages, ja, dass ich überhaupt 30, 40 Sekunden kalt duschen konnte. Also,
das nehme ich mal direkt fit für morgen früh. Mal gucken, ob ich es schaffe.
Genau, es sind wirklich kleine Schritte. Also man muss groß denken, aber wirklich mit kleinen Schritten anfangen. Und im Business ist es ja auch so, ne? Eine große Vision, große Purpose haben, aber mit kleinen Schritten anfangen, weil sonst bringt das alles nichts. Man hat nur eine Überforderung. Und dann hat das eine zu dem anderen gebracht. Ärmelkanal überquert, Nordkanal, Südafrika. Und dann kam ein Mentor, der gesagt hat, aus Sonthofen in Deutschland, Denise, du hast das Buch geschrieben, du gehst außerhalb deiner Komfortzone und du hast 2 Pässe, ich habe einen deutschen und einen türkischen Pass, und er hat gemeint, bis jetzt ist niemand in der Türkei geschwommen im Eiswasser. Du wärst die erste türkische Frau, die bei den Weltmeisterschaften Türkei repräsentieren kann. Und er selber ist Weltrekordhalter im Bodensee, also er hat komplette Bodensee überquert und so, ein verrückter Typ, ja. Und wenn er so das sagt, dann glaube ich ihm, ja, dann denke ich, okay, der macht jetzt keinen Witz, der glaubt an mich. Aber an dem Moment habe ich gar nicht an mich geglaubt, ja. Aber ich habe ihm vertraut, er hat gesagt, komm 2 Wochenenden nach Sonthofen, ich trainiere dich im Eiswasser. Seine Frau kam mit, also du brauchst ein richtiges Supportsystem. Sein Vater kam mit, weil ich konnte mich nicht mehr alleine ausziehen, anziehen in dieser Kälte.
Darf ich kurz mal fragen, für mich als Nichtwissender, Eiswasser, also ich stelle mir das so vor, dass da tatsächlich eine Eisschicht drauf ist. Ist das so oder wie muss man sich Eiswasser vorstellen?
Eiswasser ist unter 5 Grad zwischen 0 und 4,9. Ja? Unter 0 Grad ist der komplett vereist, da kannst du nicht mehr schwimmen.
Ja.
In den Orten, wo ich bin, ja, da gibt es halt Eisschichten, aber ich darf ja nicht schwimmen, wo die Eisschichten sind, weil sonst, ja, schneidest du dich, ist es dann gefährlich. Das heißt, es sind dann Orte, wo diese Eisschichten weg sind, wo du aber bei unter 5 Grad schwimmst. Also wenn es über 5 Grad ist, wird das nicht als Eisschwimmen bezeichnet. Es muss unbedingt unter 5 sein. Und im Meer, im Salzwasser, kann es sogar bis zu minus 1 gehen, wo du schwimmen kannst. Zum Beispiel war ich jetzt dieses Jahr in Schweden, Nordkap, und da bin ich bei minus 1 sogar geschwommen. Aber unter minus 1 kannst du nicht mehr schwimmen, weil das alles vereist. Und ja, das hat mich motiviert. Ich war 2 Wochenenden da, habe mit ihm trainiert und war in der Tat in Polen bei den Weltmeisterschaften. Mein erster Wettkampf, ich bin Weltmeisterin geworden bei 500 Grau. Ich war 8 Minuten 30 Sekunden im eiskalten Wasser. Nach 2-3 Minuten spürst du deine Hände nicht mehr, deine Füße nicht mehr. Also da wird alles taub. Ja, das ist der Wahnsinn. Und da musste mental damit auch umgehen können. Und nach all diesen Sachen war ich zuletzt bei einer Meditationsworkshop von Dr. Joe Dispenza in Basel. Er ist so ein Quantumphysiker und er erzählt immer, wie wichtig es ist, ja, zu manifestieren, Visionen zu haben, zu spüren, die Zukunft zu spüren, wie du mit deiner Zukunft dich verbinden kannst, energetisch deine Zukunft wirst. Und in der Meditation habe ich wirklich geträumt, wie ich Ärmelkanal überquere. Und danach habe ich meinen Trainer angerufen, meine Kontakte aktiviert, gesagt, ich möchte einen Slot für nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme. Mein Körper ist nicht dafür bereit. Ich habe zu wenig Kilos. Ich war topfit, ja. Aber für Ärmelkanal brauchst du halt Fett. Ich habe keine Ausdauer in der Kälte. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe, aber ich will das jetzt schaffen. Ja, und dann habe ich mich dazu beschlossen, entschieden, das zu machen. Mein Supportsystem wieder aufgebaut. Jeden Tag wie wild trainiert. Und man muss sagen, ich war Beraterin im Big Four. Also ich habe 100% Consulting-Arbeit geleistet, weil viele denken, ich habe 70% gearbeitet oder 80%. Nein, ich hatte einen Fulltime-Job und habe morgens jeden Tag trainiert, am Wochenende 3-4 Stunden trainiert, alle Urlaubstage für Swimming-Camps genutzt, um mich abzuhärten in der Kälte, in der Türkei im Winter geschwommen, in Menorca, in Spanien. Du musst unter 15 Grad 6 Stunden schwimmen können. Das habe ich dann in Spanien noch geschafft, weil sonst würden die das mir auch nicht erlauben zu schwimmen. Und all diese Sachen. Es gab viele Hürden und ja, Krämpfe, mentale Blockaden. Ich hatte am Ende dann einen Sportpsychologen, einen spirituellen Coach, einen Physiotherapeut, einen Sporttrainer, alles Mögliche, um diese Peak Performance für mich zu erreichen.
Wahnsinn.
Und dann hat es geklappt. 15 Stunden, 30 Sekunden, nonstop im kalten Wasser gewesen. 15 Stunden geschwommen. 57 Kilometer hat meine Uhr gezeigt, wegen Ebbe und Flut. Weil normalerweise sind es so um die 43 Kilometer oder 34 Kilometer offiziell sogar. Aber wegen Ebbe und Flut ging meine Route länger und ich war 47 Kilometer unterwegs.
Wahnsinn, beeindruckend. Wir reden ja hier über das Thema Leadership und wollen ja auch so ein bisschen Praxisnähe haben. Und jetzt würde ich dich einfach mal ganz spontan fragen. Du hast ja vorhin so ein bisschen berichtet, wie du dich mental darauf vorbereitest, was du da so machst. Könntest du vielleicht mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so irgendwie mitnehmen auf so eine kleine, weiß nicht, wie du es nennst, Einstimmung in irgendeiner Form, dass wir mal so ein bisschen so ein Gefühl für kriegen, was das so ist, was du da so machst, um diese extrem außergewöhnlichen Höchstleistungen auch zu schaffen?
Ja, sehr gerne. Ich mache ja mittlerweile auch als Selbstständige, mittlerweile bin ich 100% selbstständig, mache ich auch viele Out-of-Comfort-Zone-Workshops zur Resilienzsteigerung, Teambuilding, Führungskräfteentwicklung, Programme. Und was ich auch von meinem Spitzensport gelernt habe, um Peak-Performance zu erreichen, es reicht nicht nur Growth-Mindset, nur Fokus mental. Es reicht nicht nur emotionale Fokus, physische Ausdauer, sondern auch diese Spirit, also diese Zuversicht, das Glauben. Das sind so die 4 Elemente, die ich jetzt auch in meinem nächsten Buch schreibe, From Fear to Peak Flow. Und um das zu erreichen, habe ich jetzt diverse Techniken immer wieder angewendet. Ich habe die nicht entwickelt, ich habe die immer wieder angewendet und die kann ich gerne mit euch ganz kurz teilen. So 2 Minuten, wenn jeder sich so die 2 Minuten nimmt, in so einem ruhigen Raum ist.
Super.
Und sich drauf mal einlässt. Ja, ich werde jetzt eine Kombination machen aus einer Atemübung, aus einer Visualisierungsübung, weil die beiden sind sehr stark. Und ich hoffe, ihr könnt euch drauf einlassen. Versucht es einfach mal. Und wenn ihr jetzt nicht die Zeit habt, Auto fährt oder so, bitte dann natürlich nicht praktizieren. Aber vielleicht könnt ihr es ja später dann mal praktizieren, wo ihr mal einen ruhigen Moment habt. Gut, ich schlage immer vor, schließ erstmal deine Augen und fang mit deinem Atem an. Das Atem hilft dir, im Hier und Jetzt zu sein, dich auf dein Hier und Jetzt zu fokussieren. Das heißt, schließe deine Augen, fokussiere dich auf deinen Atem, atme 5-mal tief ein von der Nase und tief aus vom Mund und länger ausatmen. Das gibt dir das Gefühl der Entspannung, dein Nervensystem wird runterfahren. Also darfst du jetzt in deinem eigenen Tempo von der Nase einatmen und ausatmen vom Mund. Und mit jedem Ausatmen atmest du deinen Stress raus. Mit jedem Einatmen atmest du Entspannung, Zuversicht, Mut. Tief ein, länger aus. Fokussiere dich auf deinen Körper, auf deinen Atem. Spüre, wie du im Hier und Jetzt reinkommst und runterfährst. Die letzten 2 in deinem Tempo. Und jetzt darfst du wieder in deinem eigenen Tempo ganz entspannt atmen und stell dir mal vor, deine Version. Eine Version, die überhaupt keine Ängste hat, die überhaupt keine Bedenken hat. Was würde dein mutiges Ich ab heute anders machen? Starten, vielleicht auch stoppen. Stell dir eine Welt vor, wo du 100% Mut hast und überhaupt keine Ängste hättest. Was würdest du tun? Was würdest du anders machen? Und schenk dir ein großes Lächeln dabei. Deine Augen sind noch geschlossen. Wie sieht dein mutiges Ich aus? Wo würdest du dich auf der Welt bewegen? Was würdest du tun? Mit welchen Leuten würdest du dich umgeben, deinen Erfolg feiern, die aus deiner vollsten Kraft kommt? Stell dir das für ein paar Sekunden vor. Es werden einige Bilder kommen. Nimm sie wahr, ohne zu beurteilen. Dein inneres Ich spricht mit dir gerade. Erlaube es, lass es zu. Visualisiere dein mutiges Ich. Und du hast die Kraft, in diesem Zustand zu kommen. Es ist nicht die Frage, ob es passiert, es ist nur die Frage der Zeit. Und im Hier und Jetzt verbindest du dich mit deiner Zukunft, mit deinem zukünftigen Ich und wirst diese Erfolge feiern. Spüre deine innere Kraft, deine innere Energie, innere Sonne, während du daran denkst, was für ein Erfolgserlebnis du hast, was du träumst. Und atme dabei nochmal 3-mal tief ein und aus. Du darfst dir ein großes Lächeln schenken. Du darfst stolz auf dich sein, dass du zumindest für ein paar Minuten dir das erlaubt hast, mal ein bisschen in dir reinzugehen. Und wenn du bereit bist, ganz langsam kannst du wieder im Hier und Jetzt ankommen, in deinen Raum, im Stuhl. Und wenn du bereit bist, kannst du wieder deine Augen ganz langsam öffnen.
Vielen Dank, liebe Denise. Du musst jetzt selber mich noch mal ein bisschen zurechtruckeln, dass ich nicht in dieser schönen Gedankenreise sozusagen verharre. War jetzt für mich auch eine neue Erfahrung, während eines Podcasts quasi diese Reise zu machen.
Wie war es für dich? Wie hat es sich angefühlt?
Also ich fand es sehr schön, sehr großartig. Ich muss gestehen, ich mache selber schon seit 20 Jahren verschiedene mentale Übungen. Autogenes Training, mache jeden Abend Qigong. Das ist für mich einfach wichtig, für diese Zentrierung sozusagen auch in der Mitte zu sein. Insofern kann ich da sehr gut mit ankern, wie man so schön sagt. Du setzt das ja auch ein quasi für Geschäftsführung, für Vorstände im Leadership. Was sind da so deine Erfahrungen? Man könnte ja fragen, warum sollte man das machen? Was ist danach besser? Was ist der Outcome? Was sind die Wirkungen? Was sind da so deine Erfahrungen?
Ja, manchmal sind wir zu sehr in unserem Kopf gefangen. Und wir nutzen die Stärke unseres Kopfes, unseres Mindsets, unserer Strategien, was super ist. Aber wenn wir noch weiter aus unserer Kraft schöpfen wollen, dann ist das die beste, eins der besten Methoden, die innere Sehenskraft und die innere Intuition zu aktivieren. Und das tue ich. Ich mache das in Workshops, Führungskräftetrainings. Sogar, ich halte ja inspirative Reden vor hunderten Leuten und sogar da mache ich das mittlerweile. Und ich habe sehr positive Erfahrungen erhalten. Manche sind gekommen, haben gesagt, wow, ich habe auf einmal Sachen gesehen, die ich nie so gesehen habe, die ich mir nie erlaubt habe zu sehen. Ich habe auf einmal meine Sehenskraft gespürt. Das hatte ich noch nie so das Gefühl. Das gibt mir eine ganz andere Dimension, ganz andere Eröffnung meiner inneren Selbstbild, Selbstwelt. Also es öffnet sehr viel. Es eröffnet die Vision, die Willenskraft, die Stärke des Denkens. Unser Purpose, unsere Vision wird weiter aktiviert. Unsere innere Motivationskraft wird aktiviert. Und wir sind ein bisschen raus aus dem Kopf. Und wenn du raus aus dem Kopf bist, dann spürst du auf einmal, dass du keine limitierenden Gedanken hast. Es gibt unlimitierende Optionen im Leben. Deine Kreativität wird gefördert. Neue Gedanken kommen hinzu. Du hast mehr Zuversicht, du hast weniger Angst, weniger Anxiety. Bist mutiger. Und überleg dir mal, wenn du dann wirklich deine Ängste, also das wäre ja das ultimative Ziel eigentlich, dich von deinen Ängsten zu befreien, mehr frei zu sein. Auch als Führungskraft, mehr frei zu sein, mehr Mut zu haben. Vor allem jetzt in dieser Zeit der AI-Disruption. Alles ist ungewiss. Ja, wir haben nicht alle Antworten, aber mit jedem Schritt mehr Mut zu haben, mit jedem Schritt mit mehr Zuversicht reinzugehen. Und dafür hilft es sehr.
Ja, du hast ja vorhin auch erzählt im Vorgespräch, dass du teilweise auch mit Geschäftsführungen jetzt nicht nur quasi mentale Übungen machst, so welche wie wir jetzt zum Beispiel hier mal in Kurzform gemacht haben, sondern auch tatsächlich richtig praktisch quasi ähnliche Erfahrungen machst oder ähnliche Erfahrungen spüren lässt. Auf Deutsch auch mit Geschäftsführung mal in einen kalten See zum Beispiel gehen.
Ja.
Was sind denn da Hintergründe? Warum machst du das und was sind nachher da Wirkungen?
Ja, also viele Kunden kommen zu mir, ja, Großkonzerne, kleine KMUs und sagen, ja, wir möchten eine immersive Erfahrung, also nicht nur ein Workshop, ein Training. Da sage ich auch, es gibt hunderte Change Manager, hunderte Führungskräftetrainer. Also wenn ihr mit mir arbeiten wollt, dann möchte ich gerne das kombinieren mit Kaltwasser, mit wirklich immersiver Erfahrung, dass da was hängen bleibt, dass die Transformation in dem Moment wirklich passiert. Nicht nur Theorie, ja, Chaka, Paka, du packst es, sondern wirklich. Und ich nutze dann Kaltwasser als Naturkraft. Ich kombiniere das mit einer inspirativen Rede. Dann bereite ich die Teilnehmer mental vor. Wir machen Atemübungen gemeinsam, mentale Strategien, Tools nutze ich, um die einzustimmen, dass mehr Mut kommt, weniger Angst. Und in der Tat, man braucht auch keine Vorerfahrung. Also bis jetzt alle, die teilgenommen haben, die haben es geschafft, gemeistert. Ich arbeite auch mit den limitierenden Gedanken, weil ob du jetzt ins kalte Wasser springen musst oder wirklich auf der Bühne reden musst vor hunderten Leuten, ist es alles kaltes Wasser. Und die limitierenden Gedanken, die sind immer ähnlich. Ich spiele dann damit und sage, okay, wie können wir das ins Positive transformieren? Und im wahrsten Sinn des Wortes gehen wir dann Hand in Hand ins kalte Wasser rein. Ja? Also viele sogar über Weihnachten, jetzt kommt ja irgendwann bald auch die Weihnachtszeit, die sagen, ja, wir wollen nicht nur ein Dinner mit Glühwein, sondern mal was Prägendes. Ja? Und dann gehen wir halt so rein und sagen, okay, was ist deine neue Mission, Vision fürs neue Jahr? Was sind deine Ängste, die du überwinden magst? Und dann im zweiten Part bereite ich die wirklich fürs kalte Wasser vor und dann gehen wir gemeinsam ins kalte Wasser rein. Und danach, natürlich zieht sich jeder wieder an. Es gibt eine schöne Kaminfeuer mit einem schönen Rosé oder Rotwein oder Glühwein oder warmen Tee wird dann wieder aufgewärmt. Und jeder hat ein Aha-Erlebnis über sich selbst. Im Team hat es so ein Teambuilding-Gedanke, ja. Team-Spirit wird gestärkt, weil man es gemeinsam erlebt hat, gemeinsam erfolgreich gemeistert hat. Und die Resilienz steigt, also das bleibt hängen, ja. Dann geht man wieder zurück nach Hause und sagt, hier, meine Frau, mein Mann, guck mal, was ich erlebt habe, ja. Oder zeigt stolz den Kindern ein Bild, wo die im Schnee im Wasser waren, ja. Es ist ein bisschen verrückt, aber es bleibt hängen. Es ist eine richtige Transformation und das ist mir wichtig in meinen Workshops, dass ich nicht nur über Theorie rede, sondern halt wirklich, ja, ein erlebbares Erlebnis anbieten kann. Und das mache ich jetzt seit 4 Jahren.
Sehr, sehr beeindruckend. Was sind denn so aus deiner Erfahrung dafür Kernelemente fürs Leadership? Also vorhin kam mir so spontan der Gedanke zu sagen, naja, ein Leader sollte offensichtlich sich seiner eigenen Ängste und Limitierungen vielleicht bewusst sein und daran arbeiten, diese möglichst zu überwinden. Hätte ich mir jetzt so erschlossen, aber ich frage dich mal, was kann denn da fürs Leadership am Ende auch dabei rauskommen, weil gerade in der Zeit, in der wir aktuell sind, VUCA, die Ambiguitäten, die KI-Transformationsfragestellung, es gibt in der Tat momentan mehr Fragezeichen als Antworten. Ist das dann besonders wichtig, dass man als Leader sozusagen geerdet ist und sich seiner selbst bewusst ist? Oder wie würdest du es beschreiben? Das waren jetzt meine Worte.
Ja, ich beantworte das mal ein bisschen unklassisch. Klar kann ich jetzt auch die Methodiken, die Steps nennen, aber ich sag's mal so. Stell dir vor, als Führungskraft, du hast die Stärke, im Diskomfort Komfort zu spüren. Also, wie sagt man das? In Deutschen gibt's ja da auch ein schönes Sprichwort, oder? So der Felsen in der Brandung sein. Ne? Alles brennt, aber du bist so der stabile Felsen und du sagst, hey, Leute, alles ist gut, wir haben noch Mut und wir gehen weitere Schritte. Ne? Wir haben eine Vision, wir haben einen Fokus. Und mit diesen Übungen kriegst du automatisch eine höhere Vision mit Mut, gepaart, weniger Angst, weil viele Führungskräfte agieren von der Angstzone. Ja? Und das kann sich jede Führungskraft sich mal selber stellen. Jede Entscheidung, die du triffst, jeden Tag, kommt es mehr von Anxiety, mehr von der Angst oder mehr von dieser Zone auf Inspiration und Vision, Mission. Und es ist schwieriger, es wird schwieriger. Je mehr du Unsicherheiten spürst, je mehr Fragezeichen du hast, desto mehr hast du natürlich Ängste und nicht mehr diese Vision, Mission und diese, ja, rosa-rotes Leben. Klar. Aber stell dir vor, als Führungskraft, dass du mehr resilienter bist, dass du ins kalte Wasser steigst und trotzdem dich selbst so regulieren kannst, dass du sagst, alles ist gut. Ich bin trotzdem entspannt und ich bin der Felsen in der Brandung. Und alle können zu mir kommen, aber als erstes, ich kann mich selber regulieren, ich kann mich selber weiterhin inspirieren, ich kann selber aus mir rausgehen, mich selber upgraden, bevor ich überhaupt versuche, das Unternehmen abzugraden, die ganzen Prozesse abzugraden, Change-Management-Maßnahmen hier und da zu machen, wie verrückt hier und da investieren. Aber wo sind wir als Mensch? Also wir müssen ja auch erstmal an uns selber arbeiten, uns transformieren. Und das ist so der Vorteil. Also wenn man das in Methoden einbringt, ist das erstens Fokus schaffen wieder. Was willst du? Was ist deine Strategie, deine Mission, Vision? Zweitens, Selbstreflexion fördern. Was sind überhaupt meine limitierenden Gedanken? Was blockiert mich gerade? Und viele wollen das gar nicht hören, wissen. Also ich coache ja sehr viele Führungskräfte, CEOs. Und die sagen, ja, Denise, ich habe keine Ängste. Ich möchte mich jetzt nicht mit meinen Ängsten beschäftigen. Das ist unangenehm. Ja, aber du musst erstmal ins Unangenehme rein. Wenn du nicht weißt, was dich blockiert, dann kannst du auch nicht die Blockaden lösen. Und es ist natürlich komfortabel, in Anführungsstrichen, mit diesen Blockaden zu leben und sich nicht damit zu konfrontieren. Aber wenn du einen weiteren Schritt gehen willst, wenn du dich upgraden willst und dein Unternehmen, höhere KPIs, höhere Ziele, dann musst du dich selber transformieren. Und es fängt halt mit dir an, als Vorbild, als Führungskraft. Das heißt, Selbstreflexion, eine klare neue Vision, eine neue Mission, auch wenn alles Fragezeichen hat. Und das Dritte, außerhalb der Komfortzone gehen. Niemand hat gesagt, dass Erfolg komfortabel sein soll und ist, wird es nicht. Wenn es zu komfortabel ist, ist es eh kein Riesenziel, kein großes Ziel. Dann sind wir in der 0815 Welt und dann ist die Frage, wie lange wir noch mit dieser 0815 Haltung überleben können.
Ja. Zum Abschluss würde ich dich mal, wie soll ich sagen, einladen, mit uns einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Du hast ja jetzt wirklich Grenzerfahrungen im wahrsten Sinne des Wortes hautnah erlebt, ja. Und wir haben ja jetzt auch schon so ein bisschen über Herausforderungen im Leadership gesprochen. Die Botschaft war ja nicht gerade nach dem Motto, es fliegt einem alles zu, sondern es wird schon anstrengend, ja. Und ich würde da noch einen draufsetzen, es wird auch anstrengender, wenn die KI insbesondere so viel besser wird, als dass dann auch Fachkompetenzen und Kontextualisierungen und dergleichen vielleicht immer mehr durch KI-Fragestellungen übernommen werden. Könnte man ja auch sagen, umso wichtiger ist es, quasi diese Unlimitiertheit des menschlichen Geistes auch zu fördern, zu trainieren, zu fokussieren, um damit quasi auch auf eine höhere Ebene im Bereich des Leaderships zu kommen. Das war jetzt eher eine These als eine Frage. Aber ich wollte die bewusst setzen, um ein Stück weit auch dich mal zu fragen, wohin geht denn die Reise im Leadership? Was ist so dein Blick in die Glaskugel?
Ja, ich denke, es wird immer wichtiger oder gleich wichtig zumindest sein, dass die Führungskräfte sich selbst regulieren, selbst motivieren, mutig sind und mit Ungewissheit umgehen können. Weil die Glaskugel ja, in ein paar Jahren wird es so sein, dass wir vielleicht 50% Maschinen und 50% Menschen managen müssen. Wir werden komplett neue Rollen managen müssen, die wir gar nicht vorher kannten und selber vielleicht keine Ahnung haben, was die überhaupt machen, was für Tasks die haben. Also in 2030 werden ja 50% der Jobs von AI, KI, ja, replaced und dann kommen vielleicht neue Jobs. Natürlich kommen neue Jobs, aber die heutigen Führungskräfte wissen ja nicht, was für Jobs kommen, wissen nicht, was für Aufgaben, was für KPIs wichtig werden. Das heißt, wir werden viel, viel Ungewissheit haben. Und da ist es umso wichtiger, sich selber immer wieder abzugraden, sich selber an sich zu arbeiten und nicht nur mental, nicht nur theoretisch, nicht nur mit Skills, sondern auch die Soft Skills zu sagen, okay, ich bewahre meine Ruhe, ich stoppe meine schlaflosen Nächte, ich schaue, wie ich trotzdem gut schlafen kann, wie ich trotzdem auf mich achten kann, dass ich mental, aber auch körperlich und seelisch gesund bin, gesund bleibe, um die Opportunitäten wahrzunehmen, um meinen kreativen Kopf weiter zu bewahren. Weil was ich sehr groß und viel sehe, ist, dass viele Führungskräfte aktuell sich blockiert haben mit dieser Angst, mit dieser Anxiety, schlaflose Nächte. Was passiert morgen, übermorgen? Was ist, wenn ich keinen Job mehr habe? Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Ja, das ist die Realität. Aber vielleicht verlieren wir unseren Job und vielleicht kommt dann ein Neuanfang. Aber um diesen Neuanfang auch zu schaffen, zu wagen, müssen wir an uns erstmal glauben, müssen wir zu uns finden. Es ist eine harte Zeit. Aber es verbirgt auch viele Chancen. Und das ist jetzt eine Reise. So wie während der Pandemie. Manche haben Depressionen bekommen, wurden krank. Manche haben die Zeit genutzt für neue Hobbys, neue Coaching-Ausbildungen gemacht oder was auch immer. Es liegt an uns. Wir werden getestet. Alle werden menschlich, beruflich heute getestet. Und es liegt an uns, wie wir reagieren. Wir können nicht die externe Welt ändern, aber wir können zumindest kontrollieren, wie wir darauf reagieren.
Vielen Dank, sehr, sehr inspirierend. Jetzt habe ich doch noch einen, ja, noch eine Bitte, ja, eine letzte Frage. Wenn du Entscheiderinnen und Entscheider einen einzigen Satz mitgeben dürftest, welcher wäre das?
Außerhalb der Komfortzone passiert Magie. Glaube dran, bleib dran, mit Zuversicht. Ja, das kann ich nur sagen.
Fantastisch. Ein wunderbarer Schlusspunkt. Vielen Dank, liebe Denise. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie fanden es genauso inspirierend wie ich. Und in mir hat das jetzt doch so ein paar Gedanken ausgelöst, wie Sie mich kennen. Vielleicht gibt es noch mal eine Fortsetzung oder ein Wiedersehen auch in diesem Kontext. Vielen Dank, liebe Denise, an dich.
Vielen Dank.
ComTalk.